Einen schönen, herzlichen guten Morgen von mir an euch. Schön, dass so viele da sind und dass wir uns heute zusammen hier versammeln können vor Gottes Wort. Bevor wir starten, möchte ich gerne noch beten mit uns. Herr Jesus, du bist der Herr des Lebens und du bist es, bei dem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Du bist es, Herr, der das lebendige Wort Gottes ist. Und so wollen wir auch dich bitten, weil du es allein nur bist, der uns das Wort aufschließen kann. Wir bitten dich um Hilfe. Wir möchten beten, dass du unsere Herzen ausrichtest auf dich. Weißt, Herr, was alles vielleicht die vergangene Zeit war, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Und so wollen wir es dir hinlegen. Wir möchten beten, Herr, dass wir dieses Vorbild, was wir heute vorgestellt bekommen, dass es in unser Herz dringt und dass es zum Segen ist, dass unsere Augen mehr und mehr dich sehen können und dein Werk. Und hab Dank jetzt für dieses Miteinander. Amen. So war es gestern und vorgestern wirklich schön, dass wir nicht nur zu fünft, sondern zu sechst waren. Der Herr Jesus war mit dabei. Das hat das im ganzen Sinn, Ziel und Freude gegeben. Unter anderem, dass wir natürlich auch gerne zusammen sind. Genau, und auch von meiner Seite nochmal vielen herzlichen Dank für euer Beten. Das tun wir bestimmt nicht unterschätzen. Genau. Meine Überschrift für diese Predigt heißt, was im Herzen ist, geht in den Mund über. Oder man kann auch sagen, was in deinem Herzen drin steckt, das wird man auch an deinen Handlungen sehen. Das wird man sehen an deinem Reden, das wird man sehen auf deinem Status im Handy und wie auch immer, ihr kennt euch da besser aus, was es alles für Foren gibt. Auf jeden Fall, was im Herzen ist, das wird nach außen sichtbar werden. Und so ist es vielleicht ganz gut, wenn du manchmal auch prüfst, was rede ich denn, was tue ich denn, wohin gehen denn meine Füße, weil sie gehen nur dahin, was in deinem Herzen ist. Was tue ich anderen weitergeben? Na, das, was in deinem Herzen ist. Okay? Oder womit du dich beschäftigst. Und ich möchte mit euch starten in den Thessalonicher Brief, Thessalonicher Kapitel 1. Die Verse 1 bis 10 und so Gott will und ich lebe, möchte versuchen, dass wir den Thessalonicher Brief, dass ich eine Predigtreihe eben über den Thessalonicher Brief mache. Warum? Weil er ein sehr ermutigender Brief ist. Es ist ein Brief, der an eine Gemeinde geschrieben wird, die unter größter Anfechtung entstanden ist. Es war alles andere als einfach, worin diese Gemeinde entstanden ist. Und sie brauchte Ermutigung und sie hat von Paulus letztendlich von Gott eine Zielsetzung bekommen und eine starke Ermutigung. Und das hoffe ich und bete ich, dass es auch für euch eine Ermutigung ist. Möchte euch auch Mut machen, die Thessalonicher Briefe in aller Ruhe durchzulesen und sie zu studieren und euch darüber auch Gedanken zu machen. So, das mal im Vorfeld. Die ersten 10 Verse. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wenn ihr die Begebenheiten wissen wollt, wie die Gemeinde in Thessaloniki entstanden ist, ihr könnt es nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Dort bekommt ihr einen gewissen Einblick, in welcher Situation diese Gemeinde entstanden ist. Wozu sind Vorbilder nützlich? Für was braucht man ein Vorbild? Orientierung, genau. Man kann was abschauen, genau. Was für Vorbilder gibt's denn? Wer hat das gerade gesagt? Es gibt gute und schlechte Vorbilder. Meistens wissen die schlechten Vorbilder gar nicht, dass es schlechte Vorbilder sind. Gell? Ich möchte dir was sagen. Du bist immer für irgendjemand ein Vorbild. Egal, ob du es jetzt gut oder schlecht machst, es wird sich jemand an dir ein Vorbild nehmen. Die Kinder werden sich ein Vorbild an den Eltern machen. Ich bin mal bin mit den Kindern beim Einkaufen gewesen und einer meiner Kinder sitzt so im Auto. Und ich schaue ihn an, nehme ihn aus dem Kindersitz raus, nimm meinen Zettel so und denk mir, wieso hat er den Zettel im Mund? Was war ich für ihn? Ein Vorbild. Das Kind macht das, was es an dir sieht. Und das Kind wird sehen, was dir wichtig ist. Es ist einfach so. Und sie werden sehen, aha, ja, das ist nicht wichtig, wenn ich das mache. Und das, ja, das muss wichtig sein. Also sie lernen von dir unbewusst. Und du handelst und manchmal erst im Nachhinein denkst du, hoffentlich machen die Kinder das nicht alles nach. Okay. So funktioniert Vorbild. Es funktioniert oftmals, ohne dass es du weißt. Aber du bist ein Vorbild. Im Text wollen wir reingucken. Da heißt es, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, in Gott? Wieso schreibt Paulus das so? Hat es eine Bewandtnis? Ja, es hat sehr wohl eine Bewandtnis, weil er den Thessalonicher schon gleich von vornherein ihre Stellung zeigt. Den Thessalonicher in Gott, dem Vater heißt's, und dem Herrn Jesus Christus. Und da ist es ganz gut, dass wir uns mal das Johannesevangelium anschauen. Lasst uns mal aufschlagen, Johannes 14, Vers 20. Ich möchte euch Mut machen mit zum Lesen, schlagt die Stellen auch nach. Ihr seid meistens sowieso schneller als ich. Ich bin da immer recht langsam. Johannes Kapitel 14, Vers 20. Zuvor in Johannes 1, das brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, da heißt es, Johannes 1, Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen oder Kinder Gottes zu sein. Es geht um ein Aufnehmen. Und der Herr Jesus zeigt jetzt auf, was passiert, wenn du Gott in deinem Leben aufgenommen hast, wenn du dein Leben ihm geben hast, dass er Herr in deinem Leben ist. Dann haben wir Johannes 14, Vers 20, eine interessante Aussage vom Herrn Jesus. Da heißt es, an jenem Tag werdet ihr erkennen, das bezieht auf den Beistand, den Gott uns gibt, seinen Geist, der uns die Dinge lehrt. Und da heißt es, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Nochmal. Dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ja, jetzt wird's kompliziert. Oder ist es kompliziert? Ich habe etwas bastelt, damit ich es selber verstehen kann. Wir haben drei Personen. Den Vater jetzt, was hier beschrieben wird. Den Sohn, bitte orientiert euch nicht an den Farben, das ist einfach frei gewählt. Und die Gemeinde. Und was beschreibt er jetzt? Was passiert bei dem, wenn einer von Neuem geboren ist? Wenn der Vater in mir ist und ich in ihm und ihr und wir in euch. Es passiert etwas, dass es eine Mischung gibt, eine feste zusammen, etwas, was völlig fest zusammen ist, was letztendlich dann so beieinander ist. Eine ganz tiefe, innige und enge Beziehung. Und doch hast du nur einzelne Farben. Den Vater, den Sohn, dich selber. Aber du bist eng verwoben mit Christus. Oder ja, du bist in seinem Leib. Wir haben das in der Bibelstunde gehabt am Mittwoch. Und der Florian hat vom Teig geredet. Ein Teig muss geknetet werden. Und genau das ist es, ein völlig verwoben sein und eins sein mit ihm, auch wenn du dir vielleicht manchmal so nicht vorkommst. Aber das ist genau das, was passiert. Und alles, was außerhalb davon ist, dann bist du nicht in Christus. Dann bist du vielleicht fromm oder hast es Gutes im Sinn, aber du bist nicht in Christus und so wird, hast du auch keine Hoffnung. Und dieses, wer ihn aber aufnimmt und in Christus ist, ist eng verwoben. Deswegen sagt der Schreiber im Römerbrief, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gutes noch Böses mich scheiden kann vom Herrn, weil du so verwoben bist in ihm. Und hier schreibt Paulus in einem kleinen Wort am Anfang der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zu ihnen schreibt er, als wiedergeborene Christen. Was ist das? Genau, eine feste Verbundenheit, mit Gott. Es gibt einen Ort auf dieser Welt für alle, die Angst haben, und wir alle haben Angst in dieser Welt, da Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Es gibt einen Ort in dieser Welt, der absolut sicher ist. Und den können wir kurz aufschlagen. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und das war das, was Paulus auch die Gemeinde der Thessalonicher sagen wollte. Bei all den Anfeindungen, bei all den Kämpfen, die um sie waren, äußere Kämpfe, innere Kämpfe und so weiter. Es gibt einen Ort, in dem du sicher bist. Epheser, Kapitel 1, Vers 7. In ihm, in Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Der sicherste Ort auf der Welt, Epheser 1, Vers 7. In ihm, in Christus. Bist du noch nicht in ihm, bist du außerhalb von der Sicherheitszone. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Deswegen lädt Gott dich ein und sagt, kommt her zu mir. Er ruft dich und sagt, komm doch, komm, nimm meine Hand, gib mir dein Leben. Und du wirst sehen, ich mache alles neu und ich werde es gut machen. Und ich bin vertrauenswürdig. Immer wieder an unseren Text. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinden der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gott ist unser Vater und er hat seinen Sohn Jesus Christus als Herr über dich gesetzt. In ihm sind wir im Dienst für den lebendigen Gott untergeordnet. Der Vater hat den Herrn Jesus uns als Herr über die Gemeinde gestellt und somit sind wir dem Herrn Jesus untergeordnet mit unserem ganzen Leben. Dort, wo du dein Leben hingegeben hast, du hast es in Gottes Hand gegeben. Er hat dich erkauft, du bist sein, du gehörst nicht mehr dir selber. Deswegen ist Gottes Anspruch auf dein Leben vollkommen. Bei der Wiedergeburt hast du dein Leben ihm gegeben. Das ist einfach für uns wichtig zu wissen, weil es auch wichtig ist für die Nachfolge, weil es auch wichtig ist für diese Wege, die du gehst, wie auch immer die ausschauen mögen. Du bist sein, weil er dich erkauft hat. Was war der Kaufpreis? Sein Leben, genau. Er hat dich nicht mit Silber oder Gold oder mit irgendwelchen herrlichen Dingen kauft, sondern der Kaufpreis war sowas von kostbar. Die Investition war so hoch, dass wir sie uns gar nicht vorstellen können. Die Investition war sein eigenes Leben, das er am Kreuz hingegeben hat. Deshalb schau auf das Kreuz. Wenn wir sagen, schau auf das Kreuz, schau auf die Liebe Gottes. Er hat dich erkauft und er ist mit dem, dass er dich erworben hat, dein Herr. Und das müssen wir uns immer wieder auch vor Augen haben. Und wir haben den guten Herrn, das habe ich schon oft gesagt. Und deswegen auch, wenn ihr im Brotbrechen zusammenkommt, unseren Herrn vor Augen zu haben, der dich teuer erkauft hat. Du bist sein. Und deswegen wird er sein Eigentum auch nicht einfach hergeben. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Warum? Weil der Kaufpreis unendlich hoch war. Also, wir sind dem Herrn Jesus untergeordnet und Gott ist unser Vater, weil der Herr Jesus unser Herr ist. Er ist der Herr der Gemeinde, er ist der Erstgeborene. Das heißt, er hat das Vorrecht über allem und wir sind ihm untergeordnet. Gnade und Friede heißt es hier. Gnade und Friede sei euch von Gott, dem Vater. Und das, diesen Gruß finden wir in einigen Paulusbriefen, dass er der Gemeinde zuruft, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das nimm dir auf dein Herz. Wieso so ein Gruß? Das ist keine Floskel, sondern hier haben wir ein tiefes Anliegen Gottes, dass du weißt um diese Gnade, dass du weißt um diesen Frieden, den du in Christus hast, dass dein Herz frei sein kann, dass du fröhlich auf ihn blicken kannst, dass du auch in Schuld, wenn du bist, dass du weißt, ich habe einen barmherzigen Gott. Was nicht heißt, dass er wenn du in Sünde lebst, dass er das dulden wird. Sondern irgendwo wird er auch Zucht, wird er dich züchtigen, wie auch immer das anschauen mag. In einem Wort heißt es, ist nicht der ein Sohn, der vom Vater gezüchtigt wird? Und Paulus sagt es, das ist euch widerfahren. Ich weiß jetzt nicht, welche Gemeinde das ist. Also, aber es steht Gnade und Frieden über deinem Leben. Warum? Weil du dich unter den Schutz des Blutes Jesu gestellt hast. Nicht, weil du es vollbringen hast können, sondern weil du dich unter die schützende Hand Gottes gestellt hast. Zu den Jerusalem sagte Herr Jesus mal: Wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt, unter seinen Schutz. Und wenn du Jesus angenommen hast, hast du dich unter seine Fittiche begeben. Du bist im Schatten des Allmächtigen und somit unter seinem Schutz und sein Eigentum. Gnade und Friede sei euch zuteil. In Römer 8, 31, wir kennen die Verse, aber ich möchte euch Mut machen, das vor Augen zu haben. Was wollen wir nun hierzu sagen? Römer 8, 31 und 32. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Wie soll Gott dir noch mehr zeigen, dass er für dich ist? Und das war für die Thessalonicher wichtig. Und ich sag dir, das ist auch heute für uns als Gemeinde wichtig zu wissen, wer ist unser Herr, wer liebt uns, wer meint's gut mit uns, wer will uns den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Und wem sind wir untertan? Vers 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Was kann man von so einem Abschnitt lernen? Wenn wir in ein Gespräch gehen, wenn wir eine Begegnung haben, wenn wir hier mit Geschwistern zusammenkommen. Dankbarkeit. Wir danken Gott alle Zeit, heißt es hier. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Ja, ich kann es verstehen, Paulus, wenn du dankbar bist für diesen Flügel. Also nur ein Beispiel. Gell? Aber was ist ein mittlerer Flügel? Die sitzen ja noch weiter hinten. Nur ein Beispiel. Und ja, da kann ich es auch verstehen. Was sagt er? Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Allesamt, wie ihr hier seid. Allesamt, die ihr zum lebendigen Glauben gefunden habt. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Bist du dankbar für deine Geschwister im Glauben? Auch wenn es manchmal nicht ganz leicht ist, weil jeder von uns seine eigene Charaktere hat. Hast du schon mal überlegt, würdest du eine Gemeinde so zusammensetzen? Und wir sehen die Kreativität Gottes und dass er sehr wohl zurechtkommt mit einem jeden von uns. Ganz hingestellt, wie die Charaktere sind. Wir sind dankbar für euch allen. Und wie schön ist es, wenn wir hier die ganz Kleinen haben und dann hast du halt mal die Babys, die hörst du halt mal die Stimmen. Und du hast die Senioren, die da sind, von klein bis groß. Und das können wir so dankbar sein. Weil Paulus es hier auch ausdrückt. Wir sind dankbar für euch alle. Deswegen, wenn du an die Gemeinde denkst, wenn du betest, beginn mit Dankbarkeit und beginn zu sehen, dass Gott Großes macht. Und er hat die Seinen zusammengesammelt, nicht du. Er hat die Seinen zusammengestellt, jung und alt und wie wir halt alle so sind. Paulus dankt mit Sicherheit zunächst mal für diese unglaublich große Rettung, die da in Thessalonich geschehen ist. Bei all diesen Widerständen, wo sich Paulus zuerst 3 Wochen in der Synagoge sich mit den Juden unterhalten haben Und so nach und nach hat sich rauskristallisiert, wer nimmt das Wort Gottes an, wer nicht. Und dann haben viele das Wort Gottes angenommen, dann viele von außerhalb haben das Wort Gottes angenommen und dann auch noch vornehme Leute haben das Wort Gottes angenommen und die jüdischen Führer sehen das. Boah, jetzt laufen die alle da nüber. Jetzt gehen die da mit. Was machen wir? Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Jetzt laufen die ihm nach. Ihm? Ja, diesem Jesus. Dem Wanderprediger. Manche trauen sich noch nicht mal den Namen Jesus zu erwähnen von den jüdischen Führern. Was machen wir? Wir gehen ins Wirtshaus, suchen uns einen Stammtisch aus und schauen, wo nichtswürdige Leute sind, die du leicht gewinnen kannst. Und wir machen einen Aufstand und eine Revolte in einer Stadt, Thessalonich, das ein Dreh- und Angelpunkt war, wo Handelsstraßen waren und so weiter. Und sie haben einen großen Aufstand gegen diese Gemeinde gemacht. Und später lesen wir, wie sie Geschwister mit fortgerissen haben. Das war eine schlimme Situation. Paulus und Silvanus und Titus, Timotheus mussten sie aus der Stadt dann rausbringen nachts, weil der Aufruhr so hoch war. Und die Gemeinde ist mal nicht einfach so zusammengekommen. Wie dankbar können wir sein, dass wir so eine Zeit nützen können, wie wir jetzt sind, dass wir noch in Freiheit zusammenkommen können. Und Paulus war dankbar für diese große Rettung, die Gott geschenkt hat. Vielleicht, mit Sicherheit, habt ihr die Bilder von dem Erdbeben gesehen in der Türkei, in Syrien, das so schlimm ist. Und wenn du dann hier Kinder siehst, die vielleicht nur die Hand rausstrecken und wenn es eine Rettung gibt, habt ihr beobachtet, was für eine große Freude in der Stadt ist, weil einer gerettet wurde. Und die Leute sind dankbar, weil sie dieses Leben retten haben können. So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mit Recht ist Paulus dankbar. Mit Recht dürfen wir dankbar sein, wenn Menschen zum Glauben finden. Weil es genauso ist wie in diesem Erdbebengebiet. Die Menschen sind verschüttet in Dunkelheit, mit einer Last von Schuld und Sünde, die auf ihnen lastet. Und die einzige Erlösung, die einzig rettende Hand ist der Herr Jesus. Und du weißt davon. Und ich weiß davon. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir den Menschen diese rettende Hand zeigen. Wir können nur davon berichten, wir können nur davon zeigen. Wovon ist dein Herz erfüllt? Das kommt zum Ausdruck. Oh, ich kenne das mit den schlotternden Knien. Und du weißt nicht, Herr Jesus, was soll ich denn sagen? Und der fragt mich ja gar nicht und. Aber du kannst im Stillen beten. Oder du kannst Möglichkeiten nützen. Oder du kannst manchmal einfach, okay, jetzt gehe ich aufs Wasser. Manchmal fällt Schnee und manchmal denkst du, oh Herr, danke, dass du jetzt so durchtragen hast. Wir wissen nicht, was der Mensch damit macht. Aber wir müssen uns bewusst sein, du weißt, wer die rettende Hand für den Menschen ist. Und wie gehen wir mit dieser Information um? Die Information ist auch nicht nur verbal gesagt, sondern man wird genau achten, sobald du den Namen Jesu in den Mund nimmst, wird man auch genau auf dein Leben achten. Ja, wie ist denn dein Leben? Und glaub mir, auf einmal deckt dir jemand auf, was du alles falsch machst. Wo dann selber denkst, okay, wusste ich gar nicht, aber so manch anderer weiß genau, wie du als Christ zu leben hast oder nicht. Gell? Deswegen lasst uns Mut machen hier von den Thessalonichern. Da ist auch nicht alles immer easy gelaufen. Aber das Herz, die Ausrichtung ist es, was sichtbar wird. Wovon dein Herz voll ist, das kommt irgendwo zum Ausdruck. Gell? Dankbarkeit. Und er ist dankbar, Vers 3, für die sichtbare Frucht in dem Leben der Thessalonicher. Da heißt es, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben. Jakobus 2, Vers 17 heißt, der Glaube aber ist ohne Werke tot. Das heißt, ich trinke gerne Kaffee. Ich möchte euch einfach so erklären. Ich trinke gerne Kaffee. Was braucht man dazu? Wasser und Bohnen. Jetzt könntest du ja einen schönen Kaffeefilter aufmachen. Und ich rede jetzt von der alten Weise, gell, wo man so nur von Hand filtert. Du hast den Kaffeefilter auf der Thermoskanne stehen, tust den Filter. Ich darf ja keine Werbung machen, aber ihr wisst, was ich meine. Stecken wir oben rein und dann, was? Sehr gut, danke. Den Papierfilter schön gefaltet, kommt oben rein und dann fängst du an, Wasser rein zum Gießen. Und dann denkst du, oh, jetzt ist es schön warm aus der Thermoskanne und gießt rein und merkst, da kommt ja nur Wasser raus. Was habe ich vergessen? Das Pulver habe ich vergessen. Wenn aber Pulver drin ist und Wasser draufkommt, dann wird Kaffee rauskommen. Der Glaube ist ohne Werke tot. Wenn es nur ums Reden geht und man nicht sieht, dass in deinem Leben sich was verändert oder dass du wirklich einen Herrn hast, ja, dann ist der Glaube tot, dann kommt nur Wasser raus. Dort, wo wahres Leben drin ist, das wird sichtbar werden. Vielleicht merkst du es selber gar nicht. Aber vielleicht kommt dann irgendjemand zu dir. Du redest nur noch über die Bibel und über Jesus. Ja, wieso? Ich habe es doch nur zweimal erwähnt. Aber der andere merkt es. Gell? Ich sage hier nicht, dass ihr die Leute zutexten sollt oder so. Darum geht's gar nicht. Sondern was ich nur aufzeigen möchte. Wahrer Glaube wird sichtbar. Gell? Und das sehen wir hier an den Thessalonicher. Da heißt es, indem wir unablässig gedenken an eure Werke im Glauben. Und wie waren die Werke im Glauben? Und eure Bemühungen in der Liebe. Galater 5, Vers 6 sagt, der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Dieses Pulver, um das Bild zurückzukommen, das ist das Pulver der Liebe, das Gott in uns ausgegossen hat. Der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und es muss sichtbar werden. Es muss sichtbar werden. Wir können das verdecken. Wir können den Geist Gottes dämpfen. Durch unser Verhalten, durch unseren, was auch immer wir machen. Was auch immer wir machen, abgewandt vom Herrn Jesus. Unser eigenes Leben leben. Da können wir einen schönen Mantel um die Liebe Gottes machen, dass es nicht nach außen sichtbar wird. Und daher sagt Paulus, dämpft den Geist Gottes nicht. Und ermutigt zur Nachfolge. Ermutigt dazu, ein Vorbild zu sein für die jüngeren Leute, dass auch die Jugendlichen wissen, wie man als Christ lebt. Wie sie sehen können, du hast eine Liebe zum Herrn Jesus und du bist bereit, aus dieser Liebe zu ihm raus, wohin zu gehen, wo andere dich vielleicht auslachen. Etwas nicht zu tun, was doch alle machen. Können die jungen Leute unsere Liebe zum Herrn Jesus sehen? Können die Kinder das sehen? Können deine Nachbarn das sehen? Ist sehr herausfordernd. Ich möchte nicht über euch reden, sondern ich muss mich, ziehe mich selber mit ein. Oder ist es egal, wie du lebst? Weil es machen doch alle so. Lass uns doch nach der Weise dieser Welt leben. Die Weise dieser Welt, die können wir uns draußen anschauen. Wollen wir es genauso machen? Ehren wir Gott damit? Ich glaube nicht. Sind wir eine Hilfe damit anderen? Nein, sind wir nicht. Weil sie diese Hand nicht sehen können, die zwischen den Trümmern durchreicht und sagt, ich hab dich lieb, ergreif meine Hand. Ich zieh dich raus. Durch unser Leben soll der Herr Jesus sichtbar werden. Niemand hat Gott jemals gesehen, das steht oftmals da vorher. Aber der Herr Jesus hat es sichtbar gemacht. Er hat uns errettet und hat uns jetzt den Dienst der Versöhnung gegeben. An seiner Statt gehen wir hin und sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Wie auch immer wir den umsetzen, da gibt's vielerlei verschiedene Möglichkeiten. Aber immer im Gedanken, die Leute schauen auf dein Leben. Die Leute schauen auf mein Leben. Und prüfen deine Worte mit dem, was sie an deinem Leben sehen. Es ist herausfordernd. Und es soll uns auch herausfordern. Und wir brauchen auch die Barmherzigkeit, weil wir oftmals wissen, Herr, ich weiß, was richtig gewesen wäre, aber ich habe es wieder nicht gemacht. Gell? Man kann staunen über die Wege, die der Herr geht. Ich bin mal ganz, wo ich jung zum Glauben gefunden habe, bin ich mit Inlineskater unterwegs gewesen, also die Rollschuhe. Na, hat es mir so im Herzen brennt, da vorne ist eine Fahrradgruppe. Herr, wenn du irgendwie machst, dass die anhalten, dann erzähle ich von dir. Dann sage ich, dass du der Retter für sie bist. Dann fahre ich so und auf einmal so in der Höhe macht es, die ganze Gruppe bleibt stehen, Plattfuß. Und ich denke mir, okay, es war vielleicht doch besser nicht. Bin ich weitergefahren. Ich war einfach zu feige, tut mir leid, Herr. Aber da vorne, da sind zwei Fahrradfahrer. Herr, wenn die jetzt in dem Parkplatz nach links abbiegen, dann geh hin und erzähle ihnen, wie du ihr Retter bist. Und ich fahre so, die Fahrradfahrer so, fahren seitlich, halten an. Und ich so, bin wieder vorbeigefahren. Na, Herr, das tut mir so leid, ich habe wieder versagt. Es ist erstaunlich, wie Gott auf deine Gebete teilweise reagiert, wo dein Willen, dein Herz da ist, für ihn da zu sein. Und dann habe ich gemerkt, wieder zu schwach. Die Strecke war ja noch nicht zu Ende. Dann kommt ein großer Berg, wo es runtergeht. Und ich wusste, da unten ist eine Bushaltestelle. Und da fahre ich dann runter und denke, Herr, wenn an der Bushaltestelle einer sitzt, zu dem setze ich mich hin und dem erzähle ich von dir. Und ich fahre und da sehe ich schon, na, da sitzt jemand. Okay, das mal allen Mut sagen, oh Herr, hilf mir. Vollbremsung, rein zu dem Mann, der arme Mann, ich muss ehrlich sagen, der arme Mann. Ich habe ihn zutextet mit, und ob er Jesus kennt und so, und ist Evangelium und alles, und er hat bloß nur so genickt und so, der Bus war schon da, er wollte einsteigen, und dann irgendwann, Klappe zu, ist er gefahren. Ich bin damals zu Roland und Christine weitergefahren, habe ihnen das erzählt, sagte Roland, ja, wie hat denn der ausgeschaut, der Mann? Ja, so und so. Oh, ich glaube, das war der Gemeindeleiter von da und da. Was ich damit sagen möchte, ja, manchmal ist es lustig, aber hab Mut, mit dem Herrn in Wege zu gehen und sei dankbar für seine Barmherzigkeit. Er kommt auch zurecht mit deinem Versagen oder eben, dass du mal Angst hast, aber hab Mut, das Evangelium nach außen zu tragen, so wie die Thessalonicher das hier gemacht haben. Das Herz war voll. Okay. Vers 3. Die Bemühungen der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Sie wussten um diese Hoffnung, sie wussten um diese Wahrheit des Evangeliums und sie wussten, Jesus allein rettet mich. Und sie haben standhaft ausgeharrt bei all diesen Anfechtungen. Und hier heißt es vor Gott. Gott ist es, der die Herzen prüft. Und so konnte Paulus sagen, euer Glauben ist echt. Euer Glauben ist echt. Vers 4 und 5 wollen wir weitermachen. Da heißt es, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euret Willen. Vers 4. Wir wissen ja, von Gott geliebte Kinder. Ist dir im Herzen bewusst, dass Gott dich liebt? Er liebt dich. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht. Er liebt dich. Und das sind Dinge, die du dir bewusst machen musst. Wieso liebt er dich? Oder woran erkenne ich das? Er hat sein Liebstes um deinetwillen gegeben. Er hat den höchsten Einsatz, den er geben konnte, um deinetwillen gegeben. Wie soll Gott dir zeigen, dass er dich noch mehr liebt? Es geht nicht, weil er den höchsten Preis für dich bezahlt hat. Geliebte Kinder, du bist ein geliebtes Kind Gottes, wenn du sein bist. Wir wissen ja, wie konnte Paulus schreiben, wir wissen ja. Woher weiß er das? Wir wissen ja um eure Auserwählung. Weil es sichtbar worden ist, was da passiert ist. Das Evangelium ist reinkommen in großer Kraft. Da hat sich groß was bewegt. Und wenn das Evangelium in einem Menschen trifft, wenn Jesus Einzug hält in dem Leben eines Menschen, dann wird es sichtbar. In irgendeiner Weise, es wird sichtbar. Dann sagt er, es ist nicht nur im Wort zu euch gekommen. Was heißt es nur im Wort? Nur im Wort wird im Römerbrief beschrieben, da heißt Römer 10, 16 bis 21, geht's drum, haben die Juden denn das Wort Gottes nicht gehört? Ja klar, die haben diesen Schall gehört und manche lesen Bibelverse oder sie hören zu, aber es ist nicht nur im Wort gekommen, sondern auch mit der vollen Wucht, mit der Kraft Gottes ist es gekommen. Die Kraft Gottes, der Geist Gottes auch, der gewirkt hat hier in den Menschen. Die Kraft Gottes, die ist sichtbar worden. Vers 9 können wir das lesen. Sie haben sich bekehrt, nachdem ihnen bewusst geworden ist, wer der Herr Jesus ist, haben sie abgelassen von dem alten Leben. Vers 9 heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Sie sind umgekehrt. Dann heißt es hier, auch im Heiligen Geist. Also, wir haben hier zum einen, es ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Der Heilige Geist bewirkt eine Freude auch im Herzen eines Menschen, wenn Gott Einzug hält. Da ist eine Freude da. Eine Freude da, wo teilweise du weißt gar nicht, wohin damit, weil du meinst, das muss doch jeder wissen, was jetzt da passiert ist. Du hast es doch jetzt entdeckt. Ich hätte einen ganzen Wald anschreiben können mit Bibelversen, weil ich wollte, dass das ganze Dorf im Ort das weiß, dass Jesus mich liebt und dass er mich gerettet hat. Ich war froh, dass ich es damals nicht dran habe. Das hätte Ärger gegeben. Aber ich habe schon überlegt, das zu tun. Und in großer Gewissheit, wie kommt Paulus darauf, dass er in großer Gewissheit dass das Wort in großer Gewissheit kommen ist. Ich glaube, darum rede ich, heißt an einer Stelle. Sie haben das Wort Gottes weitergetragen. Ich gebe nichts weiter, wo ich, weiß nicht, da hat jemand mal vielleicht gesagt oder so, sondern mit einer Bestimmtheit, mit einer Gewissheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit und es ist erschollen. Es ist, heißt in einer Luther-Übersetzung, glaube ich. Und hier heißt es, da kommen wir nachher noch drauf, aber dass sie dieses Wort Gottes weitergeben haben. Es ist rausgegangen. Genau. Vers 6 und 7. Und ihr seid unseres und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Da haben wir diese Freude des Heiligen Geistes. Sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Nachahmer. Paulus ermutigt immer wieder, seid meine Nachahmer. 1. Korinther 11, Vers 1 heißt es, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi Nachahmer bin. Mach's wie ich, sagt Paulus. Mach's wie ich. Und Paulus hat's gemacht wie der Herr Jesus. Zeugnis geben. Von der Wahrheit Zeugnis geben. Im Lebenswandel. So Timotheus sagt einmal eine schöne Stelle, die können wir kurz anschauen und aufschlagen. 2. Timotheus 3, die Verse 10 bis 11. Wie schaut ein Vorbild aus? Ein Vorbild braucht auch wiederum jemand, dem man nachahmt. So lesen wir das. Paulus ahmt Christus nach und Thessalonicher haben Christus und Paulus nachgeahmt. Wie schaut dieses Nachahmen aus? 2. Timotheus 3, Vers 10 bis 11. Wahrscheinlich ist es 1. Timotheus. Das kann nicht klappen. Ich hatte einen Thessalonicher Brief aufgeschlagen. Ich wusste ja, ihr seid einfach schneller als ich. Ja, prima, vielen Dank. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden. Nachahmer, nachgefolgt. In der Lehre ist Timotheus nachgefolgt. Was würde man sagen? Allein die Schrift, Christus allein, der Glaube allein führt zu Gott. Allein aus Gnade, mal um einen groben Umriss zu machen, die Lehre der Apostel. Die Lebensführung. Timotheus konnte Paulus zugucken, wie er lebt. Er konnte zugucken Tag und Nacht. Wie geht er ins Bett? Was tut er, wenn er aufsteht? Was macht er vor dem Frühstück? Was macht er beim Mittagessen? Was macht er in dieser schwierigen Situation im Gespräch mit ihnen und jenen? Er konnte schauen und lernen, so wie ein Lehrling auf der Baustelle, wo du sagst, schau her, nimmst einen Akkuschrauber, schaust, dass er schön in der Linie zum Spax ist und jetzt kann schön schrauben. Ah, okay. Nee, machst du es so. Okay. Ganz einfach, er konnte zugucken, wie man was macht. Das ist eine Herausforderung für uns als Gemeinde. Wo sind Foren da, wo andere zugucken können, wie man was macht? Bei allem, was ich sage, bin ich mir sehr wohl bewusst, dass wir im Vielen unvollkommen sind und dass wir immer Luft nach oben haben. Nur das ist dieses Nachahmen. Zugucken, wie macht man was? Zugucken, zu hören, was ist richtig und gut. In der Lebensführung, genau. Lebensführung, ganz einfach. Welchen Stellenwert hat Gemeinde, welchen Stellenwert hat die Versammlung für dich? Welchen Stellenwert hat es für dich, was weiß ich, Brotbrechen, die Bibelstunde, die Hauskreise, Gebetszeiten, Gottesdienst, Jugendarbeit und. Welchen Stellenwert in deinem Leben hat die Gemeinde? Hat sie diesen Stellenwert, den Jesus für die Gemeinde hat? So dass es heißt, als die Jünger ihm zugeschaut haben, der Eifer um dein Haus verzehrt ihn. Jeder hat unterschiedliche Gaben, darum geht's jetzt gar nicht, sondern einfach prüf dein Herz, welcher Stellenwert hat die Gemeinde, die so kostbar ist, dass er sein Leben geben hat für dich? Welchen Stellenwert hat die Gemeinde in deinem Leben? Im Vorsatz heißt hier, was sind die Ziele in deinem Leben? Willst du mal heimgehen und dem Herrn Jesus in die Augen schauen und sagen, boah, danke, wir haben es richtig gut gehen lassen hier, auf der er super Haus baut und so weiter und so fort. Ohne das jetzt schlecht zu reden, nur was ich damit sagen möchte. Wie möchtest du dem Herrn Jesus in die Augen schauen, wenn du heimkommst? Jeder von uns will irgendwie dieses Wort hören, gut gemacht, mein treuer Knecht. Deswegen brauchen wir Zeiten, wo wir immer wieder aufgerüttelt werden, weil wir immer wieder müde werden. Deswegen brauchen wir auch das Brotbrechen Sonntagmorgen, damit wir vor Augen geführt kriegen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er dich geliebt. Oh. Es tut mir leid, wenn ich ausschweife, aber momentan ist, wessen das Herz voll ist, gell? Das müsst ihr jetzt erdulden, gell? Ja. Lasst euch Mut machen. Im Glauben, heißt es, im Vorsatz im Glauben, ist der Herr Jesus das, was dein Herz ausmacht, von dem du tief bewegt bist? Ist es das nicht, dann musst du 1. Johannes 5, Vers 21 lesen. Ich weiß nicht, wer von euch schnell ist im Aufschlagen. Vielleicht könnte es mal schnell jemand aufschlagen. Wenn der Herr Jesus nicht der Mittelpunkt in deinem Leben ist. Wer es hat, darf es laut vorlesen. Nur Mut. 5, 21. Gut, dass du gefragt hast. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Sobald der Herr Jesus nicht das Zentrum deines Lebens ist, ist es irgendwas anderes. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Die wenigsten von uns schnitzen sich ein Bild, das in die Ecke stellen und sagen, Amen, schön, dass du da bist. Diese Bilder, die wir schnitzen, die sind Dinge im Herzen drin, die den Herrn Jesus sagen, ach Herr Jesus, es ist wirklich gut, dass du da bist, aber schau mal, da ist doch noch Platz für ein zweites Glas. Gott beansprucht der einzige und der Alleinige zu sein, auch in deinem Herzen, weil du sein bist. Lass dir Mut machen, ihn wieder in das Zentrum deines Lebens zu stellen. Es gibt noch viel zu sagen. Wir lesen weiter. Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, das haben wir vorhin schon gehabt, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst, Klammer auf, die es gehört haben, erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Hier ist ein kleiner Abschnitt, der ganz einfach zeigt, die Leute haben Zeugnis geben. Wenn wir von Zeugnis geben reden, dann ist es, sie berichten davon, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist. Wer hat es mir davon erzählt? Ich habe eine Begegnung gehabt mit dem und dem und der hat mir zum ersten Mal vom Herrn Jesus erzählt. Der hat gesagt, schau, fang an in der Bibel zum Lesen und, und. Sie berichten, welchen Eingang wir bei euch gehabt haben, gefunden haben und wie ihr euch von Gott, von den Götzen zu Gott bekehrt habt. In diesem Zeugnis, dieser Inhalt ist auch, wie ein Mensch sich zu Gott zugewandt hat, wie er umkehrt ist von seinen Wegen, umgedacht hat, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ich möchte jetzt dem lebendigen Gott dienen, weil er mich liebt. Vers 10 für euch. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Erwartest du den Herrn Jesus? Oder denkst du dir, Herr Jesus, ja, wenn gerade noch ein bisschen warten tätest, momentan ist gerade so schön. Oder, ah, jetzt muss ich schon wieder isolieren. Jetzt wär's recht, wenn du kommst. Ist das erwarten? Oder, jetzt tut's gerade weh, jetzt komm. Ich möchte euch hier Mut machen, dass wir nicht den Herrn suchen, nur um unsere Befindlichkeiten zu befriedigen. Oder zu sagen, hoffentlich ist bald Entrückung. Wisst ihr, wir müssen anders denken, sondern Herr, wie viel Zeit haben wir noch, dass wir Menschen retten können, dass wir Menschen vom Evangelium erzählen können. Wirkt, solange es Tag ist, denn wenn die Nacht kommt, wo keiner mehr wirken kann, dann ist es rum. Du hast jetzt eine Möglichkeit, bis der Herr kommt, haben wir die Möglichkeit, von ihm zu erzählen. Und auch, lasst uns auch füreinander beten, weil jeder von uns angefochten ist in der Hinsicht. Oh, Marc, ich überziehe voll. Das tut mir jetzt leid. Zum Schluss. Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Er rettet uns vor diesem Zorn, sodass wir nicht in das Zorngericht Gottes müssen. Das kommen wird und im Lauf der Zeit auch zu sehen, nicht mehr sonderlich weit weg sein wird. Amen. Danke fürs Zuhören, für eure Geduld.